Ja, guten Abend zum letzten Abend, also wenigstens für diese Woche. Ne? Und morgen beginnt eine neue Woche. Von daher, mich hat heute Abend es bewegt. Ich weiß gar nicht, wer das Schild da aufgestellt hat in Schwarzenbach, wenn man reinfährt. Da habe ich nur so ganz kurz so aus dem Augenwinkel, ich konzentriere mich schon meistens auf die Straße, habe ich nur gesehen, Kirche neu erleben. Ich weiß jetzt nicht, wer das aufgestellt hat, ist ja völlig egal. Und dann dachte ich mir, geht es darum, Kirche neu erleben oder geht es darum, Christus zu erleben? Und das hat mich dann so bewegt, also mich bewegen so manche so Schlagworte, die ich so höre im Leben. Und wirklich den zu erleben, der das Leben ist. Und dass der unser Leben auch durchdringt und uns ausrichtet auf das, was wirklich zählt. Geht es darum, den zu erleben, wirklich das zu erleben, Gott mit uns und nicht gegen uns. Es ist ja manches Mal so, dass wir im Leben so durchgehen und denkt, Gott ist gegen mich. Du hast so Situationen, die dann da sind. Das ist ja so ein wunderschönes Lied, Immanuel, Jesus, höchster Name. Diese tiefe Aussage, wirklich Gott mit uns, Gott mit dir. Und durch das Leben gehen zu dürfen und auch durch die tiefsten Tiefen gehen zu dürfen, wie zum Beispiel Paul Gerhard und wie manche, die heute Abend hier sind. Und doch das im Herzen zu tragen, Gott ist nicht gegen mich. Er ist für mich und er ist mit mir. Und um das geht es letztendlich, Hoffnungsträger zu sein auch in dieser Welt. Und ich glaube, das ist auch, was wir manchmal ein bisschen aus dem Auge verlieren, dass wir Hoffnungsträger sind, wenn Christus in uns lebt. Und um das geht es letztendlich. Menschen zu sein, das ist auch so eine Frage, die mich oft so bewegt, wenn ich natürlich in Deutschland unterwegs bin, auch und in manchen anderen Ländern auch, aber jetzt geht ja um Deutschland. Es ist manchmal so viel Hoffnungslosigkeit auch, so in Ehen brechen auseinander und Leute sagen, das hoffnungslose Fall, das wird nie mehr was werden und wir kommen nie mehr zusammen und Familien brechen auseinander und so vieles, wenn ich eben die Zeitung lese, ist so vieles hoffnungslos, ne? Denke ich mir, nee, also, weil wir lesen ja auch nicht in den Zeitungen, lesen wir ja gar nicht das, dass in diesen Ländern oder in den Situationen, in denen manche Menschen sind, Hoffnungsträger auch dabei sind, die tatsächlich noch was weitergeben, noch ein gutes Wort, mitten in dieser Sinnlosigkeit manches Mal, die das Leben einfach so birgt in sich. Und eben Paul Gerhard, der ja einige seiner Kinder beerdigen musste, seine Frau beerdigt hat, und dann so tiefe Lieder geschrieben hat. Die meisten Liederdichter, die wir haben, das hat nichts mit der neuen Worship Generation zu tun. Ne? Diese Lieder, die da geschrieben wurden, die sind tatsächlich aus dem Leben heraus geschrieben worden, in der tiefsten Tiefe des Lebens. Wenn da einer von Hoffnung schrieb, dann wusste er, warum er von Hoffnung schrieb, weil die Hoffnung da war, tief im Herzen verankert. Jemand, der noch wusste, dass Gott wirklich fähig ist, alles wieder neu zu machen. Und auch wenn in diesem Leben nicht alles neu wird, aber ich weiß, es gibt eine Welt, in der ist alles neu. Und eigentlich von der Welt lebe ich her und auf diese Welt lebe ich zu. Und das ist ja etwas, eine wunderschöne Berufung in dieser Welt. Und ich habe mal einem Freund gesagt, ich denke, wir wollen alle in die Ewigkeit, aber manchmal habe ich so den Eindruck, als wenn wir manchmal gar nicht so bereit sind, dass die Ewigkeit in uns kommt. Und die Ewigkeit, und dass wir von Ewigkeit her auch geführt werden, geleitet werden und auf die letztendlich wirklich ewige Gedanken auch im Herzen tragen dürfen. Und das sind so diese Dinge, die mich oft bewegen, wenn ich auch durch unsere Länder gehe. Ne? Ich habe das gesagt die Woche schon mal zum Bodenseehof, wo wir arbeiten, meine Frau und ich. kommen ja viele junge nordamerikanische Studenten und zur Bibelschule. Und so viele schon aus zerrütteten Ehen, Familien. In Amerika ist in den sogenannten evangelikalen Gemeinden, also Gemeinden, die sagen, bei uns hast du uns super Worship, wir glauben das, was die Bibel sagt von Anfang bis zum Schluss, wir glauben an die Taufe, wie es in der Bibel steht, wir glauben an die Kraft des Heiligen Geistes. In diesen Gemeinden ist über 60% Scheidungsrate. Und was ist das, denke ich, oft für ein Bild? Ich sage nicht, dass es das nicht geben kann. Ja? Versteht es nicht verkehrt. Das geht auch nicht darum, dass man über Menschen einen Stab bricht. Überhaupt nicht. Aber ich denke mir dann oft, was ist das für ein Bild, wenn ich zwei Leute habe, die beide sagen, Jesus über alles, und dann und ihre Songbooks, ihre Liederbücher in- und auswendig kennen, und dann ist aber keine Hoffnung da. Alles hoffnungslose Fälle. Und das ist schon etwas, was mich auch bewegt, weil das ist ja auch bei uns letztendlich in Deutschland auch eine Sache, und die sich oft durch das zieht, was sich lebendiges Christentum nennt. Also ich spreche jetzt nicht von Menschen, die sagen, naja, Christ, naja, wie ich es gestern Abend gesagt habe, halt, naja, kriege ich halt eine christliche Beerdigung, ja. Sondern wirklich Menschen, die sagen, Jesus ist mein Herr und die Bibel, da würde ich sogar dafür sterben, ne? Aber ich bin eigentlich nicht bereit, selbst zu sterben. Und das auch zuzulassen und jeden Tag ein Stück mehr zuzulassen, dass der die Hoffnung der Herrlichkeit ist, Jesus Christus, dass er Raum gewinnt in uns. Und ich denke auch manchmal, wisst ihr, wir leben ja in Ländern, wir brauchen eigentlich, ich sage es einfach mal so frei heraus, wir brauchen nicht noch mehr Event-Culture-Kultur. Wir benötigen wirklich Jesus-Kultur. Weil das hat einst mal diese Länder geprägt auch. Wirklich Jesus-Kultur. Ich beschäftige mich viel oft mit Geschichte, weil es mich eben interessiert. Mich interessiert, wo Worte herkommen. Mich interessiert, wo Menschen herkommen. Mich interessiert, wo kommen wir her? Und manchmal sich wieder mit denen auseinanderzusetzen, mit den Anfängen, Ursprung, worum geht es eigentlich wirklich? Und es geht letztendlich darum, dass ich einer lieben Frau sagen darf, die jetzt einfach um das Leben ihres Mannes fürchtet und nicht weiß ein und aus und nicht hin und her weiß, nicht rechts und links und nicht rauf und runter weiß und denkt, wenn wir die Entscheidung treffen, ist es verkehrt und wenn wir die Entscheidung treffen, ist es auch verkehrt. Und dass ich ihr sagen darf, du wirst keine verkehrte Entscheidung treffen. Wirst du nicht. Eine Frau, die ihre ganze Hoffnung in Jesus hat, die trifft keine verkehrte Entscheidung. Das ist auch so ein Bild dann manches Mal, das finde ich auch dann schade, wenn dann das eingeredet wird, ne? Das kann nur verkehrte Entscheidung sein. Wenn ich aus dem Herzen heraus, aus dem Gebet heraus eine Entscheidung treffe, weil ich nicht weiß, rechts oder links, Herr Jesus, jetzt mache ich eben das. Was soll da dran verkehrt sein? Außer, ich sage es bewusst, wenn ich jetzt bewusst gegen das Wort Gottes handeln würde. Also Lügen stehlen und betrügen. Ja. Das sind offensichtliche Sachen. Aber manche Dinge im Leben, die sind oft nicht so offensichtlich, wisst ihr. Manche Lebensführungen sind so paradox eigentlich in sich selbst. Und da denke ich auch, da gibt es nicht immer die Antwort. Aber es gibt die Hoffnung, dass ein Mensch im Glauben und Vertrauen auf Jesus Christus vorwärts gehen darf. Das war aber auch einer der Gründe, warum zum Beispiel Dietrich Bonhoeffer sagte im Dritten Reich, als ihn sein Schwager, glaube ich, war es, fragte, wenn wir den Hitler töten, dann ist es doch Mord. Und der Bonhoeffer hat sich nicht herausgeredet. Der Bonhoeffer hat gesagt, ja, es ist Mord und es bleibt Mord. Aber wir handeln im Glauben und im Vertrauen auf die Gnade des auferstandenen Christus. Und das gebe ich oftmals gerne an junge Menschen weiter. Das auch, was ich von Bonhoeffer mal las, der größte Fehler ist der, dass wir ständig Angst haben, Fehler zu machen. Und es hemmt und das nimmt natürlich auch die Freude, weil das macht ja auch das Herz eng. Und in einer Welt, in der wir leben, auf vorwärts leben zu dürfen auch. In all dem und trotzdem, trotz dass es so ist, wie es ist. Und dann so ein kleiner Hoffnungsträger, der kam mir immer wieder im Sinn, wenn ich so unterwegs bin. Es war ein junger Kerl, der hieß Heiko, der war Konfirmand am Bodenseehof und der hat schon eine Muskelkrankheit gehabt und medizinisch gesehen wusste jeder, dass er an der Muskelkrankheit letztendlich versterben wird. Und dieser junge Kerl, der kam an einem Abend, fuhr vor mich mit seinem Rollstuhl. Wir haben eingeladen, wenn jemand den Ruf von Jesus hört, in diesen Tagen vielleicht, und merkt, hey, das wäre was, mein Herz an Jesus festzumachen. Dann komm und wir möchten gerne mit dir beten und sprechen und wollen dir gerne helfen, wenn du gerne möchtest. Und diese Kerle kamen von 120 jungen Leuten, kam in Anführungsstrichen nur er. Ne? Was für ein Erfolg bei einer Evangelisation. Nur einer. Und diese Kerle fuhr rein und fuhr vor mich hin und ich stand auch so hinter meinem Pult und hab ein bisschen gewartet. Ne? Und dann kam er und ich dachte, bin schon erschrocken und dachte, oh, was will denn der jetzt? Und hab den auch gefragt, was möchtest denn du hier? Und dann sagte Heinz, ich möchte den Jesus annehmen, von dem ich diese Tage gehört habe. Und nicht, weil ich Angst habe vor dem Sterben, das hat er noch nur nachgeschoben. Da habe ich mich schon abgefunden damit. Aber ich weiß, mir fehlt da was im Herzen und das möchte ich gern haben. Und dann hat der Kerl, der hat noch 2 Jahre zu leben gehabt auf diesem Planeten. Und die 2 Jahre, das haben mir dann später junge Menschen berichtet, die 2 Jahre hat er benutzt, regelmäßig mit seinem Rollstuhl auf seinen schwäbischen Albdörfern da hin und her zu fahren, oft bei schwersten Wetter sogar. Und hat manchmal an den Häusern geklingelt und hat Leute eingeladen, seinen Herrn Jesus kennenzulernen. Und ich habe ihn dann auch einmal sehen dürfen. Da konnte er nur noch seinen Rollstuhl mit so einem Mundstick letztendlich bewegen. Und er kam dann zu mir, ich habe irgendwo einen Vortrag gehalten in der Nähe. Und er sagte, ich bin nochmal da und ich wollte einfach nur nochmal Danke sagen. Danke, dass du mir zu Jesus geholfen hast. Und dann habe ich nimmer gehört, was mit ihm geworden ist. Und später dann habe ich seinen Pfarrer aus der Gemeinde getroffen und fragte ihn, Mensch, was ist denn aus dem Heiko geworden? Und er sagte mir, du, den habe ich begraben dieses Jahr. Aber als ich an dem Grab stand, da ist bei mir was passiert. Ich habe da was gespürt, das ich in meinem Studium nicht gelernt habe. Und das ich eigentlich nie bis zu dem Tag so wirklich kennengelernt habe. Hoffnung. Das vergesse ich nie mehr. Auch wie er das so zum Ausdruck brachte. Und da geht es jetzt nicht darum, dass ich das im Studium nicht lerne oder wisst ihr, es geht darum, wir handeln ja viel mit, fast inflationär mit Worten auch. Aber das dann wirklich zu erfahren, dass es tief drin ist, ach, das ist es, um was es wirklich geht. Und das war schon gewaltig, als er das sagte. Und ein paar Wochen später waren ein paar Frauen bei unserem Bodenseehof und ich ging dann raus und fragte, wer sie denn wären. Und dann sagte eine Frau, ich bin die Mama von dem Heiko. Und das sind einige Frauen, haben mich angesprochen auf den Dörfern und haben gesagt, du, kannst du uns nicht mal an den Platz bringen, an dem der Heiko diese Hoffnung kennengelernt hat, in Jesus. Gewaltig. Und was so ein Leben für eine Auswirkung hatte. Und ich durfte dann Menschen kennenlernen, junge Menschen, die dann tatsächlich in die Außenmission gegangen sind, die gegangen sind, weil dieser junge Kerl bei ihnen an der Tür geklingelt hat und hat diese jungen Menschen zum Jugendkreis eingeladen. Und die haben Jesus kennengelernt dann und haben gesagt, hey, das möchten wir gerne anderen Menschen weitergeben. Diese Freude, diese Hoffnung, diese Zuversicht, dass es wirklich eine neue Welt gibt, einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und das können wir ja nur ansatzweise, wenn überhaupt, ein bisschen wahrnehmen. Aber wir dürfen es oft wahrnehmen in den Leben eben von Menschen, von denen man denkt, die müssen ja wirklich hoffnungslos sein. Da kann nichts da sein. Was soll da noch gut sein? Und ehrlich gesagt, trifft es mich dann auch manchmal, wenn ich so Menschen treffe und denke, was soll da jetzt noch gut sein? Und dann hat so ein Mensch plötzlich diese Ausstrahlung und dieses Leben, das wirklich da ist, das durchdringt. Und um das geht es letztendlich, wisst ihr. Es geht nicht darum, noch ein paar mehr Events zu haben in dieser Welt. Es geht darum, wirklich, dass Menschenherzen erfüllt werden mit dieser tiefen, tiefen Zuversicht. Immanuel, Gott mit uns und nicht gegen uns. Auch wenn das Leben gegen mich zu sein scheint, das ist manchmal so. Und wenn es, wie es der Luther mal ausdrückte, und wenn die ganzen Teufel wider mich wären, aber Gott ist für mich. Und nirgendwo anders hat es deutlicher gemacht, als eben in diesem segnenden Christus, den Auferstandenen, der für mich sich die Hände hat durchbohren lassen. Und solche Menschen sein zu dürfen, auch in dieser Welt, wisst ihr, die auch Versöhnung leben. Wirklich Versöhnung leben. Und es gibt fast nirgendwo so viel Streit und so viel Zwistigkeiten und so viele Unterschiedlichkeiten, wie in dem, was sich der sogenannte Leib Jesu nennt. Es ist unglaublich. Es ist unglaublich, dass der Schlüssel für die Grabeskirche in Jerusalem von einem Moslem aufbewahrt werden muss. Weil sich die sogenannten Christen, die gerne dahin pilgern, sich die Köpfe einschlagen, wer ist der Bessere von uns? Es ist unglaublich. Wer würde sowas denken? Und dass da manchmal gar nicht diese Hoffnung auch da ist auf Versöhnung. Und das sieht man jetzt in diesen Kriegen, die toben jetzt. Und das ist ja das Tragische. Wisst ihr, ich muss jetzt gar nicht im Nahen Osten gehen. Ich schaue mal zwei christliche Völker an, die einen christlicher noch als die anderen. Und hauen sich die Birne ein. Und unglaublich, ist da irgendwie ein Zeugnis da von einer Hoffnung, dass es wirklich Veränderung gibt. Und ich muss gerade in diese Völker schauen, ich muss manchmal in mich selbst schauen, ist da überhaupt Hoffnung da, dass es noch eine Möglichkeit gibt, dass ich noch ein ordentliches, normales Gespräch mit jemandem führen kann und dass wir miteinander rein durchs Leben gehen können. Und diese Hoffnung, dass wirklich Herzen verändert werden können. Ich arbeite ja für eine Firma und da mache ich ja eben Personalentwicklung. Und ich sage es den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern oft, ich bete jeden Morgen für euch alle. Die, die es hören wollen und die, die es nicht hören wollen. Weil in meinem Herzen das drin ist, und das durfte ich über viele Jahre erleben, dass Gott kann. Bei Gott gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Die gibt es nur bei mir. Und wenn jetzt jemand gleich sagt, ja, aber die Person, das zeigt nur deinen Aberglauben. Das ist alles, was es zeigt. Die Frage ist, ob du bereit bist, jeden Tag für diese Person wirklich zu beten. Das ist die Frage, Die Frage, die muss ich mir nicht beantworten. Wie kann dieses Leben verändert werden? Die muss ich mir nicht beantworten. Die Frage ist, wie wird mein Leben verändert? Wie wird meine Vision verändert, wisst ihr? Das ist die Frage, die große Frage. Es geht nicht darum, wie die anderen verändert werden. Und für die anderen, da kann ich oft ganz, ganz wenig tun, dass die verändert werden. Ich kann sie vielleicht ein bisschen zum Lachen bringen, vielleicht kann ich manchmal helfen dabei, aber ich kann viel dazu tun, dass die anderen mir helfen, dass ich verändert werde. Und ich soll ja in das Bild von Jesus Christus verändert werden. Das sagt mir die Heilige Schrift aus, die Bibel, die mir in Römerbrief Kapitel 8, Vers 29 sagt, dass wir in das Bild von Jesus Christus verändert werden sollen. Also in das Bild von dem der Apostel Paulus mal sagt, in Kolosserbrief Kapitel 1, und wird sagen, Jesus Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. In dieses Bild. Hoffnungsträger. Ist ja, um das geht's. Und es geschieht ja so viel. Ich durfte die Sabine Ball kennenlernen, die in Dresden, die Mutter Teresa von Dresden war. Die Sabine, die hat nur zwei Kleider gehabt. Das war für mich die Königin schlechthin, die ich kennenlernen durfte. Immer ihr blaues Kleidle angehabt mit ihrer weißen Bluse und so eine rote Textilrose oben drin. Und das war das Größte für mich, vergesse ich nie mehr, als er mir noch einen Kuss gab auf den Backen. Als er mich traf in Stuttgart auf einer großen Konferenz und lief mir entgegen mit ihren Stöckle und hat mich einfach gepackt und die einzige Frau, die es einfach so frei machen durfte. Ne? Und diese Schönheit in ihr wirklich zu spüren und bei ihr sein zu dürfen, damals in Dresden, und ich saß bei ihr in ihrem kleinen Zimmerle und sie sagte, schau mal Heinz, das habe ich alles gesammelt von der Straße, die ganzen Möbel, die da drin stehen. Und sie sagte zu mir, schau, ich bin jemand, der gerne Dinge sammelt, die andere wegwerfen. Kleidung, Möbelstücke und Kinder. Und sie hat dort in diesem Tohu Wahuhu, das nach der Wende war in Dresden, hat sie einfach da in dieser Dresdner Neustadt, hat sie einfach begonnen, vor der Lutherkirche so einen Kaffee zu eröffnen, Kaffeestoffwechsel, und hat sich um die Punks gekümmert, um die ganzen Chaoten. Und die Sabine Baal, das, ihr Leben allein ist schon eine coole Sache, das zu lesen. Sie wollte ja nach Amerika, kam aus Dresden, war eine wunderschöne Frau und hat sich vorgenommen, einen Millionär zu heiraten in Amerika. Und hat es dann auch gemacht. Ne? Das war ein Säufer vor dem Herrn. Und die haben sich dann scheiden lassen. Und die Sabine kam durch Umwege, kam sie zum lebendigen Glauben an Jesus Christus. Und als dann der eiserne Zaun fiel praktisch, dann hat sie sich vorgenommen, zurückzugehen in ihre Heimatstadt. Und da war sie schon über 70 gewesen und ging zurück. Und hat sich nutzen lassen von ihrem Herrn, von dem Hoffnung, der die Hoffnung der Herrlichkeit ist, um Menschen Hoffnung weiterzugeben. In einer hoffnungslosen Situation. Und eine Sache hat mein Mitarbeiter dann von ihr erzählt und sagte, du, wir sind echt verrückt geworden. Wir haben neue Autos geschenkt bekommen, ne? Und da waren überall natürlich auch neue Radios drin. Und wir saßen da bei uns im Kaffeestoffwechsel. Und dann wollen wir mit den Autos wegfahren und gehen raus, Autos aufgebrochen und alle Radios weg. Und dann hat einer gesagt dann von den Mitarbeitern, jetzt holen wir die Polizei, jetzt ist Schluss. Also irgendwann ist Schluss. Ist unsere Geduld zu Ende. Und die Sabine sagte damals, nee, was wir jetzt machen ist, wir kochen ein richtiges Festessen. Und jeder von euch zieht das Schönste an, was er hat. Und dann laden wir all diese Kids ein von der Straße und die sollen alle reinkommen und wir bedienen die. Und der Mitarbeiter, der mir das sagte, der sagte, er ist fast ausgeflippt. Ne? Und dann haben die das gemacht. Die Radios waren alle wieder da, zum Schluss. Und das sind ja oft so Berichte, die man dann gar nicht mehr hört. Ne? Man hört halt, die hat was Gutes getan. Aber die Frage ist, warum? Was war denn ihre Motivation? Und es war Jesus Christus in ihr, die Hoffnung der Herrlichkeit. Dieses Wort Hoffnung ist ein spannendes Wort auch. Jesus wird ja auch genannt, im Jesaja wird er einmal genannt, die Hoffnung für die Heiden auch. Also die, die aus den Völkern, Nationen sind. Und er wird Recht sprechen zwischen den Heiden und viele Völker zurechtweisen, sodass ihre Schwerter zu Pflugscharen schmieden werden und ihre Speere zu Rebmessern. Kein Volk wird gegen das andere das Schwert erheben und sie werden den Krieg nicht mehr erlernen. Also Jesus, der auch dieser Rechtssprecher ist zwischen diesen Nationen, der Hoffnung reinbringt und Veränderung und tief durchdringt auch. Weil dieses Wort Hoffnung, das bedeutet, in dem Sinne bedeutet es eigentlich, eine Schnur zu spannen. Ihr kennt es alle vielleicht noch. Also ich bin jetzt kein Bauarbeiter, ich habe mal Koch gelernt, ne? Da musste ich keine Schnur spannen, ich konnte nur Rouladen einschnüren oder irgendwelche anderen Dinge. Ne? Aber diese Schnüre, die man spannt, um dann so halt einen geraden Strich irgendwie hinzubringen. Ne? Also ich kann das auch nur, ich habe einen Stefan da, der könnte das jetzt ganz genau erklären, ne? Als alter Bauingenieur, aber ihr kennt es so, diese Schnüre, ne? Wenn man mit der Schnur und so ranhaut. Und dann hast du da diesen kerzengeraden Strich dann dran. Und das ist der Gedanke, der hinter diesem Wort Hoffnung steht. Also es wird eigentlich etwas, das Spannen einer geraden Schnur. Das bedeutet, dieser Gedanke, Jesus Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit, bedeutet, er ist der, der das Lebenshaus wieder gerade macht. Der es im rechten Winkel setzt auch. Das bedeutet eigentlich vom Grundsatz her, was es heißt, dass Jesus Christus in euch ist, die Hoffnung der Herrlichkeit. Der es gerade macht wieder. Das, was durcheinander gekommen ist, was ein bisschen Scheps ist, was ein bisschen rumhängt, ne? Und es gefällt mir, dieser Gedanke, ich habe euch das die Tage schon ein paar Mal gesagt, meine Frau und ich sind mit einigen Arbeiten in Deutschland vertraut, die eben auch gerade mit Drogenabhängigen arbeiten. Und eine Arbeit davon heißt Neues Land, das ist in Niedersachsen, in Hannover angesiedelt. Und der das begann, der Jochen Buro in den 70er Jahren, da war noch Flower Power Zeit in Hannover, und da saßen die Leute, Drogensüchtigen, zu Hunderten auf den Straßen. Und der Jochen Buro, der sagte zu seiner Frau, für diese Leute müssen wir was machen. Und die begannen dann einfach ganz simpel diese Arbeit. Das war die erste Teestube in Deutschland, das Bistro, das SOS Bistro in Hannover. Und da haben die Leute einfach eingeladen. Und draus ist so eine tolle Arbeit entstanden, das neue Land mit Therapieeinrichtungen. Und der Grundsatz dieser Arbeit ist, bei Gott gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Und ich denke an einen Mann, den ich traf, und er sagte zu mir, ich bin das fünfte Mal schon in dieser Therapieeinrichtung. Und jetzt, sagt er, hat sich mein Leben verändert, weil als ich das fünfte Mal hier angeklopft habe und die Leute mir zum fünften Mal geöffnet haben, dachte ich, so blöd kann niemand sein. Das muss ernst sein, was die mir erzählt haben. Und jetzt bleibe ich hier und jetzt höre ich denen zu. Und die haben professionelle Therapie, also auch mit Psychologen und Therapeuten und gleichzeitig aber auch regelmäßig durch die Woche Bibelarbeiten und Gespräche über Christus und tiefe Tage der Stille auch für die Patienten, die da sind. Und so manche sind da zum lebendigen Glauben an Jesus gekommen. Und dann denke ich an den einen, der vor mir saß, der mir sagte, Heinz, hier steht immer, meine Flasche Bier und da liegt mein Joint. Und ich komme nicht los von dem Dreck. Aber ich warte auf den Tag, dass Jesus mich endlich frei macht. Und da ist jemand, wisst ihr, der spielt keine Maskerade mehr. Der weiß, das muss eine andere Kraft geben, die mein Leben gerade macht. Und auf den setze ich alles. Und wir haben diese wunderschönen Berichte in der Schrift, wenn wir lesen in Lukas Evangelium Kapitel 5 ab Vers 17. Es begab sich an einem Tag, dass er lehrte, also Jesus, und es saßen Pharisäer da und Gesetzeslehrer, die aus allen Dörfern und von Galiläa und Judäa und von Jerusalem gekommen waren, und die Kraft des Herrn war da, um sie zu heilen. Also die Kraft Gottes in Jesus war da, um auch diese Leute zu heilen. Und dann lesen wir, und siehe, Männer trugen auf einer Liegematte einen Menschen, der gelähmt war, und sie versuchten, ihn hineinzubringen, vor ihn zu legen. Und da sie wegen der Menge keine Möglichkeit fanden, um ihn hineinzubringen, stiegen sie auf das Dach, ließen ihn mit der Liegematte durch die Ziegel hinunter in die Mitte vor Jesus. Und als er ihren Glauben sah, sprach er zu ihm: Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Und die Schriftgelehrten und Pharisäer fingen an, sich Gedanken zu machen und sprachen: Wer ist dieser, der solche Lästerungen ausspricht? Wer kann Sünden vergeben als nur Gott allein? Ja, wer ist denn dieser? Wer ist dieser? Wer ist er denn wirklich? Das ist eine gute Frage. Wer ist er denn wirklich? Und die Menschen, für die diese Kraft auch da war, um sie zu heilen, die haben keine körperlichen Gebrechen gehabt, wisst ihr? Das waren eigentlich hoffnungslose Menschen. Die haben nur auf den Tag gewartet, dass jetzt endlich der Messias kommt, dass er endlich mal reinschlägt, dass er endlich mal aufräumt hier, dass endlich mal Ruhe reinkommt, wieder nach Israel, und dass Israel wieder zu diesem Volk wird, von dem wir hoffen, dass es endlich mal wird. Und die Kraft war da, sagt die Bibel, um sie zu heilen. Um auch ihr Herz zu heilen, das so hoffnungslos war. Und was haben sie gemacht? Sie haben nur belabert und haben es gar nicht zugelassen, dass durch Jesus was geschieht in ihrem Leben. Das ist manchmal auch das Problem bei uns Frommen, ihr Lieben. Wir lassen es manchmal nicht zu. Wir lassen es nicht zu. Wir wissen so viel. Und unsere Bücherregale zu Hause sind voll mit frommen Büchern, gespickt. Da geht es um Vergebung. Da geht es darum, darf ein Christ lachen oder nicht lachen. Darf er Geld ausgeben und wenn, für was? Das ist tatsächlich so. Jemand hat mal gesagt, wenn ein Mensch, der Christus nicht kennt, in einen christlichen Buchladen geht, dann hätte er das Recht, die Frage zu stellen: Was wisst ihr Christen überhaupt? Ihr wisst nicht, dass ihr euren Nachbarn lieben sollt, weil da müsst ihr auch ein Buch drüber lesen, wie das geht, meinen Nächsten zu lieben. Ihr wisst nicht, wie ihr mit Migranten umgehen sollt, da müsst ihr auch Bücher drüber lesen, wie man das macht. Ihr wisst gar nicht, dass es einfach reicht, wenn man die Tür aufmachen würde und einen Menschen einladen würde und sagen: Schön, dass du da bist, komm, trink mal eine Tasse Tee miteinander oder einen Kaffee. Ich habe im Schwarzwald, habe ich auf einer Konferenz sprechen dürfen, ja, und da ging es um Evangelisation. Und es war ganz interessant. Viele Leute, das ist toll, wenn du auf der Bühne stehst, hast ganz viele Leute vor dir. Ne? Und dann gab es Mittagspause und ich ging mit meiner Frau spazieren dort in dem Dörfle. Und dann waren ein paar Jungs, die habe ich gefragt, wo die herkamen. So. Es waren türkische Buben, ne? Die haben alle Fußball gespielt. Und es war im Jahr 2006, war das, also schon ein paar Jelle zurück, ne? Und da gab es diese Kick-Off-Veranstaltungen. Wir Christen sind ja stark, eben in Events sind wir unschlagbar. Wir haben unsere eigenen Event-Agenturen, das ist tatsächlich so. Also ich überspitze es jetzt gar nicht. Musst du auch viel Geld dafür bezahlen? Ja, ist ja auch was wert. Und dann gab es dann diese Kick-Off-Veranstaltungen. Und dann habe ich die Jungs gefragt, ob die jemals eingeladen wurden zu so einer Kick-Off-Veranstaltung. Die haben gesagt, noch nie was davon gehört. Was ist das nochmal? Ja, und dann habe ich sie noch ein bisschen so gefragt, wo sie, ob sie hier in Deutschland geboren wurden. Ja, wir wurden in Deutschland geboren. Ob sie jemals, überhaupt jemals mal zu einem Weihnachtsfest bei einer christlichen Familie eingeladen wurden. Nö, kein einziges Mal. Das kann aber gut passieren, dass ein Muslime dich zu seinem Zuckerfest einlädt. Und nicht aus missionarischen Gründen, sondern einfach nur, weil er dich mag. Und dann bin ich zurück in die Halle und dann kam der nächste Vortrag, der war ziemlich schnell beendet, weil ich sagte, ihr könnt alle eigentlich aufstehen, rausgehen, die Leute einladen. Könnt gleich missionarisch werden. Aber das ist zu einfach. Dann sitze ich lieber noch ein paar Tage rum und höre mir noch ein paar Seminare an. Und höre mal an, wie kompliziert das alles ist. Wisst ihr, und das ist so schade. Das ist so schade. Und das ist, was Menschen oft vorfinden, wenn sie in unsere Länder kommen, also in die sogenannten christlichen Länder. Menschen, die nicht wissen, kann ich mich einfach mit jemandem hinsetzen und mit dem einfach mal was trinken. Und Leute, die andere Leute zu Jesus bringen, die einfach sagen, ich weiß auch nicht ganz genau wie, ne? Aber ich mache mal dieses Bild jetzt. Aber wir wissen, wenn da jemand zu Jesus kommt, dann geschieht was. Und deswegen, die Burschen, die krabbeln aufs Dach, graben alles auf und sagen, das ist uns echt egal, was die anderen von uns denken. Ne? Und das machen wir jetzt einfach. Und dann lesen wir in diesem Bericht, Jesus sah ihre Gedanken und erkannte ihre Gedanken und er antwortete und sprach zu ihnen, was denkt ihr in euren Herzen? Was ist leichter zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben? Oder zu sagen, steh auf und geh umher. Und damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf, nimm deine Liegematte und geh heim. Und sofort stand er auf vor ihnen, ihren Augen, nahm sein Lager, ging heim und pries Gott. Da gerieten alle außer sich vor Staunen und sie priesen Gott und wurden voll Furcht und sprachen, wir haben heute Unglaubliches gesehen. Unglaubliches. Unglaubliches. Es ist unglaublich, dass da eine Kraft ist, die das, was völlig durcheinander gekommen ist, wieder in Ordnung bringt. Es ist unglaublich. Es ist unglaublich. Und der Herr Jesus sagt einmal, was bei Menschen unmöglich ist, ist bei Gott möglich. Es ist bei Gott möglich. Es wird nicht immer so, wie wir hoffen, dass es wird, wisst ihr, aber es wird oft so, wie wir das gar nicht mal denken, dass es noch werden könnte. Weil Gott kann. Und das, was er gerne möchte, was seine tiefe Sehnsucht ist, ist, dass Menschen über diesen Planeten gehen, die genau tief im Herzen haben, Gott ist mit mir, er ist nicht gegen mich. Und weil er nicht gegen mich ist, ist er auch nicht gegen andere. Er ist nicht gegen andere. Da sind wir auch stark geworden, wisst ihr, in der westlichen Welt. Wir können schnell sagen, gegen was wir sind. Gegen, gegen, gegen. Und ich sage das oftmals, wenn ich an der Bibelschule unterrichte, wir predigen keine Moral. Wir predigen Christus. Und wenn ein Mensch ergriffen ist von diesem Geist Gottes, dann wird die Ethik Gottes in dieses Herz fallen. Die Sehnsucht Gottes. Die Liebe Gottes. Und dieser Mensch, das wird ein gerade, der würde ein gerades Herz bekommen gegenüber Gott. Und das ist, was oft Menschen vermissen in dieser Welt, wisst ihr? Manche Leute sagen sogar, eure Worte sind echt klasse, die ihr alle so klopft, ne? Ja, haut er ordentlich auf den Putz. Aber ich frage mich, wo ist dieses Leben? Wo ist dieses Leben? Wo ist diese Kraft, die wirklich Dinge gerade macht, die auch dein Denken, dein Herz gerade macht? Hier geht es ja nicht bloß primär darum, wisst ihr, dass ein Lahmer wieder laufen kann. Das ist auch schade. Das vertreten dann manche. Schau, wenn Gott eingreift, dann ist es immer so. Nee, das ist nicht immer so. Aber was immer so ist, dass dein Herz gerade wird. Dass, wenn er reingreift in dein Leben, wirklich, dass dein Herz weiß, Gott ist mit mir und ist nicht gegen mich. Und es hat mir auch gut gefallen bei Dietrich Bonhoeffer, dass er sagte, weil Gott für uns ist, können wir für andere da sein. Und es war immer die Hauptmotivation auch der Menschen, die nach Wildgermanien kamen und diesen Germanen versuchten, das Evangelium von Jesus zu bringen. Das waren Leute, die nicht zuerst groß gepredigt haben, wisst ihr. Das waren Leute, die wussten, Jesus ist mit uns. Und wir wollen jetzt diesen Menschen einfach das auch vorleben ein Stück weit, was das bedeutet. Ist Christus, was es bedeutet, dass Christus für dich ist. Diese lebendige Hoffnung. Und um das geht es, ihr Lieben. Das ist eine große Kraft. Das ist eine große Kraft. Ja, es braucht auch Worte. Jemand hat mal gesagt, predige das Evangelium, wenn nötig, auch mit Worten. Ne? Es hat ein Stück weit auch Wahrheit. War es aber auch, dass die Bibel sagt, der Glaube kommt aus der Predigt, die Predigt aber aus jedem Wort Gottes. Jetzt muss man das definieren, was es predigt. Ja. Auch das Leben, das Handeln, der Umgang miteinander ist auch Predigt. Es ist eine Verkündigung, ihr Lieben. Ich habe einen schwerst alkoholabhängigen Menschen kennengelernt und es sagte mir, da saß so eine Frau mir gegenüber, die hat so eine weiße Haube aufgehabt und die hat mich immer so angegrinst. Und mit dem konnte ich gar nichts anfangen. A, sah sie ganz komisch aus, sagte er. Das habe ich noch nie gesehen in meinem Leben. Das war in Thüringen, war das? Der hat noch nie in seinem Leben eine Diakonie-Schwester gesehen, dieser Mensch. Aber die saß da neben mir und die hat mich immer so angeguckt. Und dann, nach ein paar Jahren, sagt dieser Mann, jetzt habe ich diese Liebe, die die Frau mir entgegengebracht hat, habe ich endlich verstanden. Und jetzt gucke ich selbst so, hat er gesagt. Ohne Haube. Aber helf, jetzt sagt er, plötzlich habe ich verstanden, diese Liebe ist es, die Menschen verändert. Das ist auch eine Predigt, diese Liebe. Ihr Lieben, das ist tatsächlich so. Also wir verstärken uns da oft auf die Worte, ne? Aber es geht darum, das soll alles eine Predigt sein. Und wo Jesus draufsteht, muss auch Jesus und soll Jesus drin sein, ist der. Und das ist, warum die Christenheit oftmals auch in der westlichen Welt an Glaubwürdigkeit verloren hat, Menschen gegenüber. Da steht zwar Christus drauf, aber es ist oft Christus nicht drin. Und das spüren Menschen. Die spüren Menschen. Man hat so, im Christentum hat man das dann erfunden, so Freundschaftsevangelisation. Ne? Also entweder bin ich ein Freund oder nicht. Und ich bin jemandem auch ein Freund, auch wenn er eigentlich von meinem Glauben gar nichts wissen will. Aber wenn ich nur ein Freund sein will, weil die Person dann endlich auch zu meinem Club dazugehört und endlich auch so lebt, wie ich lebe und so denkt, wie ich denke, dann bin ich kein Freund. Und dann hat es auch nichts mit Evangelisation zu tun. Weil Evangelium heißt die frohe Botschaft. Und ich glaube mehr und mehr, dass es das ist, um was es wirklich geht, ihr Lieben. Menschen zu sein, die eingeladen sind, in ihrem Leben das tief im Herzen zu haben, was uns eben Jesaja 7 sagt. Immanuel, Gott mit uns. Und was später dann über Jesus gesagt wird, als du sollst ihm den Namen Immanuel geben. Gott mit uns. Und in dieser Welt, die eben diese hoffnungslosen Botschaften hat, ne, wie soll das alles noch werden und wie wird es bloß werden noch und wie soll es denn werden? Also wenn du es nicht weißt, der du sagst, du glaubst an Jesus, ne, wie soll es denn jemand anders wissen? Wie soll es denn werden? Also nimmer, das wird nicht mehr das Paradies hier. Aber es gibt einen neuen Himmel und es gibt eine neue Erde. Und ich bin auf dem Weg dahin, hat mal einer gesagt. Und ich will gern so viel wie möglich einladen, dabei zu sein. Einladen, nicht zwingen. Einladen. Und dazu gehört das Komplettprogramm, ihr Leben. Wisst ihr, Worte und die Taten. Und oftmals ist es wirklich so, dass die Taten lauter schreien als die Worte. Und da könnte ich euch jetzt Sachen erzählen, was ich schon alles im sogenannten evangelikalen Christentum erlebt habe. Ne? Manchmal bin ich müde drüber. Und es ist so, ich sage das meiner Frau, manchmal bin ich müde. Diese Streitereien und diese Rechthabereien, dieses sich nicht um andere kümmern, aber immer nur um mich, um meine richtige Art zu glauben, um meine richtige Art zu leben. Und es ist manchmal ermüdend, wisst ihr. Und dann streiten die Jesus-Leute sich untereinander und dann sage ich den Leuten, schaut mal, ist doch eigentlich ganz einfach, im Vater unser beten wir doch das immer, ne? Sagen doch, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Vergib doch deinen Schuldiger. Ist doch eigentlich ganz einfach. Du hast das doch gebetet. Ja, so einfach ist es nicht. Ne? Ja, es ist ja auch nicht so einfach. Gott hat es sich nicht so einfach gemacht. Aber er hat uns einen Weg ermöglicht, dass es erfahrbar ist durch Jesus Christus, der uns unsere Schuld vergeben hat. Und uns da einladen lassen in dieses Leben, zu sagen, Herr Jesus, dann lebt dieses Leben durch mich durch. Wie gesagt, jeder möchte in die Ewigkeit. Aber die Frage ist, ob ich auch bereit bin, dass die Ewigkeit, dieses Leben von Jesus, Besitz ergreift von mir. Und mein Leben eine Predigt ist. Und wenn es sein muss, auch mit Worten. Lieber Jesus Christus, ich danke dir, dass du der König aller Könige, der Herr aller Herren, dass du wirklich Mensch geworden bist und dass das, was der Johannes schrieb, dass diese Herrlichkeit einst so deutlich und so sichtbar war, diese Herrlichkeit Gottes in dir, voller Gnade und voller Wahrheit. Und ich danke dir, dass du unser aller Leben dazu gestalten möchtest und auch kannst, Herr. Dass es ein Leben ist, das deine Gnade und deine Wahrheit widerspiegelt, ausstrahlt in diese Welt. Und was das für eine große Berufung, dass wir berufen sind zu Hoffnungsträgern. Durch ja, den innewohnenden Christus in uns, durch deinen Heiligen Geist, den, der die Hoffnung der Herrlichkeit ist. Menschen selber zu sein, die staunen darüber, wie du unser Leben, das manchmal so durcheinander geraten ist, gerade richtest, auch unser Denken und Handeln und Umgang mit anderen. Und an dem sich auch andere Menschen aus- und aufrichten dürfen. Und dafür danke ich dir, lieber Herr. Danke, dass du uns eingeladen hast, dein Leben zu erfahren und dein Leben auch weiterzugeben, zu teilen mit Menschen, die davon gar nichts wissen. Und so danke ich dir, dass wir auch in deinen Frieden weitergehen dürfen und gespannt sein dürfen, wie du unser Leben benutzt, um Licht in diese Welt zu tragen. Amen.